meine Frau und ich, wir haben uns da immer mal wieder drüber unterhalten, weil ich relativ spät erst dazugekommen bin, aus verschiedenen Gründen mich jetzt wirklich intensiv darauf vorzubereiten, hat sie immer gefragt, und was kommt jetzt am Schluss raus? Und dann habe ich gesagt, das weiß ich noch nicht, ich bin noch nicht fertig. Und so bin ich auch wirklich an die Sache rangegangen. Also wer mich schon mal gefragt hat, der weiß, dass ich so eine grobe Meinung hatte, aber jetzt so für einen Vortrag habe ich jetzt nicht gesagt, ich möchte in die Richtung und dazu immer Argumente dazu, sondern ich habe mir das Thema angeguckt und habe die Argumente von beiden Seiten angeguckt und habe die versucht einfach mal so zu sammeln, relativ neutral und dann am Schluss so für mich eine Bewertung vorzunehmen und das würde ich euch einfach auch dann so präsentieren. Lasst uns mal ganz kurz anfangen damit, dass wir uns anschauen, wie so auf der Welt beerdigt wird. Ich fange jetzt mal ganz provokativ an, bei den Hindus und bei den Buddhisten, das kennt ihr vielleicht, die verbrennen ihre Toten, also vor allem die Hindus, bei den Buddhisten ist es ein bisschen nicht ganz so einheitlich, aber die Hindus, bei denen werden die Toten verbrannt. Im Judentum und im Islam ist Kremation vollkommen undenkbar. Also ich habe jetzt verschiedene Seiten auch gelesen, speziell von jüdischer Seite, wo sie gesagt haben, also es gibt zwar nichts im Gesetz, was das ausdrücklich verbietet, aber für Juden ist es vollkommen undenkbar, Tote zu verbrennen. Genauso für die Moslems. Also bei denen gibt es nur die Erdbestattung. Wobei beim Judentum muss man dazu sagen, vermutlich ist beim Islam ähnlich, dass das natürlich nur für die, sagen wir mal, die gilt, die ihren Glauben jetzt ernster nehmen, so die etwas orthodoxeren oder die strenggläubigeren Juden, während die liberalen Juden sich natürlich so, ist wie bei uns ja auch, eventuell dann doch eher verbrennen lassen. In Ägypten und in Babylon, da war das Einbalsamieren üblich. Ich habe hier mal so eine Mumienmaske vom Tutanchamun da euch noch gezeigt. Ich denke, das ist ja allgemein bekannt, dass die Mumien hatten. In Israel, werden wir nachher noch sehen, war das zum Teil auch üblich für diejenigen, die sich das leisten könnten. Die Perser, die haben ihre Toten verbrannt. Die Griechen und die Römer, die haben beides gemacht. Also vor allem bei den Römern war es so, dass die Ärmeren, die sich es nicht leisten konnten, die haben sich beerdigen lassen und die etwas Reicheren, die haben sich verbrennen lassen. Heute ist es eher umgekehrt, da werden wir auch noch drauf kommen. Als dann das Christentum aufkam und das dann sich im Reich auch durchgesetzt hat, 313 oder irgend sowas mit dem Konstantin, da hat sich dann die Erdbestattung durchgesetzt, bei den Christen jedenfalls. Und der Kaiser Karl der Große hat 700 und, weiß nicht, also kurz vor 800, hat es jedenfalls bei Todesstrafe verbieten lassen. Und das war eigentlich dann die Situation im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation als christliche, genau, das ist der Karl der Große hier noch, genau, Bild gefunden. Die Situation im Römischen Reich eigentlich, wo es keine Feuerbestattung eigentlich gab. In der frühen Christenheit haben sich die Christen ausschließlich in der Erde bestatten lassen oder in Höhlen, je nachdem wo sie waren, also vor allem so in Palästina und so, wo der Boden dann doch etwas härter ist, wo man nicht so tief graben kann, dann war es üblich, dass man halt, was weiß ich, vielleicht nur eine Kuhle gemacht hat oder sowas und dann halt Steine draufgeschichtet. Oder man hat die Toten, wenn das möglich war, in Höhlen beerdigt, die es schon gab. Aber Verbrennung war in der frühen Christenheit vollkommen unüblich. Hatte einfach, nach allem, was ich gelesen habe, zwei Gründe hauptsächlich. Das erste war, um die Beerdigung Jesu möglichst nachzuvollziehen oder sowas, weil Jesus ja auch in einem Höhlengrab oder in so einer Felsgruft beerdigt wurde und eben nicht verbrannt wurde. Und dann eben auch, um bewusst diesen Kontrast zu den heidnischen Riten zu haben, gerade im Römischen Reich, wobei es da ja beides gab, aber man wollte eben ganz gezielt zum Ausdruck bringen, dass die Christen eben glauben, dass es eine Auferstehung gibt nach dem Tod und das sollte eben dadurch zum Ausdruck gebracht werden, dass man gesagt hat, wir verbrennen die Toten nicht, sondern wir lassen die Körper quasi liegen, um einfach zu symbolisieren, dieser Körper wird wieder auferstehen. Hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, dass man damals noch mit einer relativ schnellen Wiederkunft Jesu gerechnet hat und von daher, gerade auch wenn der Körper dann noch einbalsamiert war, was sich die Reicheren ja auch leisten konnten, dass man dann gesagt hat, dann wird dieser Körper quasi so, wie er da jetzt noch liegt, irgendwie dann auch auferstehen. Feuerbestattung im christlichen Bereich würde mich interessieren, was ihr denkt, wann die entstanden ist oder wann die aufgetaucht ist. Während der Pest hat man Tote verbrannt, das ist richtig, aber das war eigentlich nur eine Notlösung. Also das ist so die Ausnahme von der Regel. Also während der Pest hat man irgendwann mal festgestellt, wenn man will, dass sich die Krankheit nicht weiter verbreitet, dann muss man die Toten wohl verbrennen, weil es so viele war. Aber das war jetzt nicht, dass sich da die Kremation irgendwie wieder durchgesetzt hätte. Genau, Ende 19. Jahrhundert war das erst. Also man kann eigentlich sagen, vom Beginn der Christenheit bis ins ausgehende 19. Jahrhundert und eigentlich darüber hinaus, war es für Christen vollkommen gar keine Frage, sich verbrennen zu lassen. Es gab einfach nur Erdbestattung. Zu der Kirche sage ich nachher nochmal was. Im 19. Jahrhundert kam also dieser Gedanke auf und der kam vor allem durch die sogenannten Freidenker auf. Das waren Leute, die versucht haben, ausgehend von der Aufklärung, die sich so Ende vom 18. Jahrhundert angefangen hat durchzusetzen, die versucht haben, der Kirche irgendwie so ans Leder zu gehen. Also die haben versucht, die zivile Ehe zu installieren, die haben versucht, die zivile Schule, also früher gab es ja eigentlich nur kirchliche Schulen, haben wir versucht, aber weltliche Schulen zu installieren, man hat versucht, weltliche Trauungen zu machen und dann eben auch weltliche Beerdigungen. Und da hat man sich gedacht, Mensch, das wäre doch also besonders toll, unsere Ansicht, dass es eben keine Auferstehung der Toten gibt, auch noch dadurch zu unterstreichen, dass wir die Toten verbrennen. Weshalb die Kirchen zu diesem Zeitpunkt, Ende des 19. Jahrhunderts, vehement gegen die Verbrennung gekämpft haben. Weil diese Verbrennungsbewegung, sage ich jetzt mal, zum damaligen Zeitpunkt schon von diesen Freidenkern, Freigeistern, was weiß ich, hauptsächlich dann auch atheistisch geprägt, getragen wurde. Und da hat die Kirche gesagt, also das geht ja wohl gar nicht, da lassen sich Leute verbrennen als Zeichen, wir glauben nicht an die Auferstehung, das kommt für einen Christen überhaupt nicht in Frage. Ab dem 20. Jahrhundert ist dann zugelassen worden, ich sage das nachher noch ein bisschen genauer, aber von daher seht ihr, vor welchem Hintergrund die Frage sich heutzutage dann auch stellt. Lass uns mal kurz schauen, wie es bei den Kirchen war. Also die katholische Kirche, die hat, nachdem Kaiser Karl habe ja gesagt, das sogar eine Todesstrafe gestellt hat, hat die Kirche jedenfalls gesagt, wer sich verbrennen lässt, der kann, oder wer zu Lebzeiten verfügt, dass sein Körper verbrannt wird, der kann also nicht kirchlich beerdigt werden und er wird auch mit dem Kirchenbann belegt. Und das galt bis 1963, also bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil. Da war es also für einen Katholiken vollkommen undenkbar, sich verbrennen zu lassen, weil er ansonsten sofort von der Kirche ausgeschlossen würde. Nein, vorher, wenn er gesagt hat, er möchte sich verbrennen lassen, dann war er unter dem Kirchenbann. Und natürlich konnte man auch Leute, die schon gestorben waren, hinterher noch in Kirchenbann tun. Die sind dann quasi nachträglich sozusagen noch vom Himmel in die Hölle befördert worden oder keine Ahnung, wie man sich das vorgestellt hat. Und dann hat es noch eine Weile gedauert, dann hat die katholische Kirche den Priestern auch noch erlaubt, Feuerbestattungen vorzunehmen. Also 1966 war das dann, wo die Kirche gesagt hat, gut, also jetzt, wenn wir schon das nicht mehr unter Strafe stellen, dann sorgen wir auch dafür, dass das wenigstens im kirchlichen Rahmen stattfinden kann. Und seit 1966 dürfen Priester, also katholische Priester, Urnen beisetzen. In den protestantischen Kirchen war das schon schneller, also da gibt es ja nicht nur eine Kirche, sondern gibt es ja mehrere protestantische Kirchen und die einen haben ein bisschen früher angefangen, die anderen ein bisschen später, aber so 1920 bis 1930 war so die Zeit, wo eine nach der anderen protestantischen Kirchen die Kremation zugelassen haben und dann auch gesagt haben, dass das kirchlich möglich ist. Der Hintergrund war, dass die Leute zum damaligen Zeitpunkt gesagt haben, das war zwar vor, jetzt sage ich mal, 40, 50 Jahren, als das angefangen hat, war das zwar noch eine Protestbewegung, wo die Leute versucht haben, auch zu rebellieren oder durch diese Kremation zu zeigen, wir glauben nicht an die Auferstehung, Aber das war bereits so in den 20er, 30er Jahren nicht mehr so der Fall. Da gab es dann ganz andere Gründe für die Kremation. Und da hat die Kirche gesagt, also wenn die Kremation jetzt nicht mehr, und das ist auch heute noch so bei beiden Kirchen, sagen, wenn die Kremation nicht aus dem Grund erfolgt, dass jemand damit eben bewusst die Auferstehung leugnet, dann darf das auch kirchlich geschehen. Wenn es allerdings jemand gibt, der sagt, ich möchte mich verbrennen lassen, weil ich nicht an die Auferstehung glaube, dann dürfen evangelische und katholische Priester oder Pfarrer denjenigen auch nicht kirchlich beerdigen. Also das ist auch heute noch so. Beide großen Kirchen empfehlen heute die Erdbestattung, aber erlauben die Feuerbestattung. Also die sagen, es ist besser, wenn man sich beerdigen lässt, aber es ist erlaubt, sich verbrennen zu lassen. So, jetzt lasst uns mal anschauen, was so die Gründe sind auf beiden Seiten. Ich möchte mal anfangen mit der Erdbestattung. Warum sollten wir uns als Christen in der Erde oder jedenfalls nicht verbrennen lassen, in irgendeiner Form. Muss ja nicht in der Erde sein, also die Juden zum Beispiel, wenn er nach Jerusalem kommt, da seht ihr den großen Friedhof auf dem Ölberg, das sind dann so Kisten, wo die reingelegt werden, weil der Boden einfach so eine normale Erdbestattung, wie wir sie kennen, in dem Sinne nicht zulässt, es sei denn, dass du schweres Gerät auffährst. Also der erste Grund, muss man einfach sagen, so ist die jüdische und die christliche Tradition. Das hat man über Jahrhunderte so gemacht und deswegen ist es auch richtig so. Wenn du jetzt mit der Tradition nicht so viel am Hut hast, sagst du, was ist das für ein Grund? Aber das ist natürlich schon ein wichtiger Grund. Das ist über Jahrhunderte so gemacht worden und deswegen ändern wir das jetzt nicht einfach. Das zweite ist auch richtig, das ist ein Symbol der Auferstehungshoffnung. Es entspricht dem Warten auf die Auferstehung, gefühlsmäßig jedenfalls, finde ich, mehr, wenn der Körper nicht verbrannt wird. Obwohl wir alle wissen, wenn, was weiß ich, jetzt dein Uropa oder was weiß ich was, schon seit 50 Jahren beerdigt ist, dann ist von dem noch genauso viel übrig, wie von irgendjemand, der jetzt vor einer Woche verbrannt worden ist, nämlich einfach nichts mehr. Also von daher macht es für die Auferstehung eigentlich keinen Unterschied, aber gefühlsmäßig ist die Bestattung von einem Körper natürlich, sagen wir mal, eher mit dem Gedanken an die Auferstehung verbunden, als wenn wir denjenigen verbrennen und die Asche beisetzen. Ein Argument, was ich auch immer wieder gelesen habe, ist, da gibt es dieses Bild von Paulus in 1. Korinther 15, dass das Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt und nachher wieder auferweckt. Wir werden das nachher gleich miteinander lesen. Und da heißt immer, ja, aber man verbrennt ja das Weizenkorn nicht vorher, weil Asche ist schließlich unfruchtbar. Aber das ist für mich kein Argument, weil wenn du zum Beispiel in die Gegenden gehst, wo es Vulkane gibt, Vulkanasche ist sehr fruchtbar. Oder auch wenn du in Amerika mitkriegst, da gibt es Bäume, die wachsen eigentlich nur, wenn es vorher gebrannt hat. Also sozusagen, Asche ist unfruchtbar und deswegen widerspricht es irgendwie dieser Auferstehung. Also das wäre jetzt für mich kein Argument, was ich stehen lassen würde. Wo man sich überlegen kann, man kann besser Abschied nehmen. Also das ist eine gefühlsmäßige Sache, wo manche sagen, also am Sarg irgendwie, wenn ich weiß, der liegt da jetzt irgendwie drin, da kann ich irgendwie besser Abschied nehmen, als wenn da jetzt bloß so ein Gefäß, weil ihr seht die Urne da noch im Hintergrund, das fällt mir irgendwie schwer, mir vorzustellen, dass mein verstorbener Vater oder wer auch immer da jetzt irgendwie in der Urne da drin ist. Von daher sagen manche Leute, so wenn der Sarg irgendwie in die Erde versenkt wird, das ist was, wo auch symbolisiert wird, da wird jetzt was beerdigt, während es bei der Urne irgendwie doch eher technisch und doch unpersönlich oder distanziert ist. Die Zerstörung des Körpers, die erfolgt ja in beiden Fällen, aber bei der Erdbestattung erfolgt sie natürlich langsamer und natürlicher. Also manche Leute sagen einfach natürlich, zerfällt der Leib, auch im Sarg, der bleibt ja nicht ewig. Bei uns ist ja die Einbalsamierung nicht üblich. Also die ägyptischen Mumien, die haben ja über tausende von Jahren gehalten, aber das machen wir ja nicht. So, die werden ganz normal beerdigt und meistens werden die Gräber so nach zwischen 10 und 30 Jahren aufgelöst und dann sind eigentlich nur noch die Knochen da, wenn überhaupt, und der Rest vom Körper hat sich einfach schon aufgelöst. Und das ist ein natürlicher Zerfallsprozess. Und Das sagen natürlich auch die Verfechter von der Erdbestattung, das ist natürlich so, aber es ist eben ein natürlicher Prozess. Und es ist nicht richtig, wird argumentiert, in diesen Prozess einzugreifen und den sozusagen zu beschleunigen, zu sagen, wir machen das jetzt innerhalb von ein paar Minuten, indem wir den Körper verbrennen. Dann habe ich noch ein ganz interessantes Argument gehört, ich weiß nicht, ob das für euch wichtig ist. Also man könnte später den Körper auch wieder exhumieren, falls man dann doch noch Bedenken hat. Und da wird dann auch gesagt, dass es in Deutschland in den letzten, ich weiß nicht wie viel, 50 Jahren oder sowas, doch 500 Fälle gegeben hat oder 300 oder sowas, wo man nachträglich noch festgestellt hat, dass da doch irgendwas nicht in Ordnung wäre. Und das wäre halt nicht möglich gewesen, wenn man den Körper verbrannt hätte. Also gut, da kann man jetzt überlegen, ob das ein Argument für euch wäre oder nicht. Dann habe ich noch gelesen, ja, der Körper und die Seele, die trennen sich ja noch nicht so schnell. So, also die Seele und der Körper, die bleiben da noch irgendwie in Verbindung und wenn ich jetzt den Körper verbrenne, dann nehme ich der Seele quasi den Körper, der zu dieser Seele gehört. Und es wird dann argumentiert mit den Auferstehungen, die im Neuen und im Alten Testament beschrieben werden, wo Menschen wieder auferweckt wurden und quasi die Seele wieder in den Körper zurückgekehrt ist und man sagt, also war die Seele doch irgendwie noch nicht so richtig vom Körper getrennt. Dazu muss man natürlich sagen, werden wir nachher noch sehen, dass bei den Juden und auch bei den Christen am Anfang die Regel war, dass der Tote innerhalb eines Tages beerdigt wird. Das ist ja bei uns nicht so. Hat aus verschiedenen Gründen, bei uns wartet man einfach länger. Das hat was mit dieser Frage des Scheintods zu tun und was weiß ich was alles. Zu dem Zeitpunkt, wenn bei uns ein Körper beerdigt oder kremiert wird, ist er auf jeden Fall tot und da hat die Seele auch keine Verbindung mehr. Und jetzt natürlich diese Beispiele zu nehmen, wo Menschen wieder auferweckt wurden, wo es vielleicht auch nur wenige Stunden nach dem Tod war und wo Gott da auch ein Wunder tun wollte und vielleicht auch dafür gesorgt hat, dass die Seele nicht vom Körper weggeht oder was weiß ich. Also das wäre jetzt für mich wieder was, wo ich sagen würde, das wäre für mich ebenfalls kein Argument. Und dann gibt es natürlich das Bild des Säens. Wir werden die Bibelstelle jetzt gleich miteinander lesen, wo Paulus davon spricht, dass das Samenkorn in die Erde fällt. Und da ist eben das Argument, eben man verbrennt das Samenkorn nicht, bevor man es sät. Also das hier, diese Bibelstelle, 1. Korinther 15, 35 bis 44, habe dazwischen ein paar Verse rausgeschnitten, aber das ist nicht sinnentstellend. Nun könnt ihr einer fragen, wie werden die Toten auferweckt, was für einen Leib werden sie haben, was für eine törichte Frage. Auch das, was du säst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du säst, hat noch nicht die Gestalt, die entstehen wird. Es ist nur ein nacktes Samenkorn, zum Beispiel ein Weizenkorn oder ein anderes. Gott gibt ihm die Gestalt, die er vorgesehen hat, jedem Samen eine andere. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Was gesät wird, ist verweslich, was auferweckt wird, ist unverweslich. Was gesät wird, ist armselig, was auferweckt wird, herrlich. Was gesät wird, ist schwach, was auferweckt wird, ist stark. Gesät wird ein irdischer Leib, auferweckt ein überirdischer Leib. Wenn es einen irdischen Leib gibt, gibt es auch einen überirdischen. Also, was Paulus hier eigentlich sagt, ist nur, das, was gesät wird und das, was aufersteht, ist nicht dasselbe. Also der Körper, den ich ins Grab lege, ist nicht dasselbe, der auferweckt wird. Von daher würde ich sagen, das wäre für mich fast ein Argument, also nicht gegen die Erdbestattung, aber im Prinzip geht das Argument eigentlich genau in die andere Richtung, dass es eigentlich relativ egal ist, weil der Körper, der in die Erde gelegt wird, ist nicht derjenige, der auferstehen wird. Natürlich wird er ähnlich sein, es wird eine Verbindung da sein, aber was Paulus hier sagt, was gesät wird, ist armselig und schwach und was weiß ich was. Und von daher geht es dem Paulus eigentlich um das Wunder, dass aus dem unwürdigen Schwachen, was in die Erde gelegt wird, was Starkes, Ewiges, Herrliches rauskommt und nicht darum, dass es eben wichtig ist, diesen Leib in die Erde zu tun und möglichst unversehrt, sondern im Gegenteil, dem Paulus geht es eigentlich darum zu zeigen, dass das, was in die Erde kommt, von sich aus schon mal unwürdig und schwach und klein ist im Vergleich zu dem, was später rauskommt. Also von daher, das wäre jetzt für mich auch was, wo ich sagen würde, das wäre jetzt für mich kein wirkliches Argument für die Erdbestattung. Und dann gibt es noch ein Argument, wo es heißt, der Körper soll wieder zu Staub werden. Also 1. Mose 3, Vers 19, wird man auch gleich lesen. Und da wird eben gesagt, da steht, auch wenn es bei den Beerdigungen, das ist schon richtig, bei den Beerdigungen wird immer wieder gesagt, Erde zu Erde, Staub zu Staub, Asche zu Asche. Das heißt, ich glaube, die Reihenfolge ist dann auch noch anders. Und da sagen die Gegner, sage jetzt mal, der Verbrennung, sagen, aber das steht nicht, Asche zu Asche. Sondern, und wir werden das jetzt gleich lesen, 1. Mose 3, Vers 19, da heißt es, den Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Also da ist weder was von Erde die Rede, noch was von Asche, sondern es geht nur um den Staub. Und wenn wir das genau anschauen, dann müssen wir einfach auch eins sehen, in dieser Bibelstelle geht es auch wieder nicht darum, dass der Mensch wieder genau zu dem wird, was er vorher war. Also wir sind ja alle nicht aus Staub entstanden, sondern aus einer Eizelle. Sondern es geht einfach darum, dass der Mensch vergänglich ist, dass auch der Körper vergänglich ist. So, das Wort, was hier steht, Afar im Hebräischen, heißt Staub, Erde, Pulver, Dreck oder eben auch Asche. Also da geht es einfach darum, das ist, jetzt sage ich, fein verteilte Materie. Würden wir es vielleicht modern formulieren. Ob das nun Erde ist oder Lehm oder Staub oder Dreck oder Asche oder Pulver oder sonst irgendwas. Was damit gesagt wird, ist, aus dem Material ist der Mensch ursprünglich gemacht worden und zu diesem Material wird er auch wieder werden. Das heißt, er wird sich auflösen. Das ist halt das, was da steht. Und dass immer wieder darauf hingewiesen wird, dass da eben Staub steht und nicht Asche, das stimmt schon deswegen nicht, weil in 4. Mose 19, Vers 17 zum Beispiel, dasselbe Wort Afar vorkommt. Und man soll für den Unreinen etwas von dem Staub, das zur Entsündigung Verbrannten nehmen und lebendiges Wasser darauf in ein Gefäß geben. Also da geht es um eine bestimmte Opfervorschrift, wo ein bestimmter Stier geopfert wurde und der wurde anschließend verbrannt und die Asche wurde sozusagen aufgefangen. Und dann heißt es, man soll etwas von dieser Asche offensichtlich, also da steht von dem Staub, das zur Entzündigung Verbrannten. Also da ist was verbrannt worden, wenn was verbrannt ist, ist Asche. So, man soll was von diesem Staub oder von dieser Asche nehmen, Wasser drauf tun und damit irgendeine Zeremonie vollführen. Das heißt, dieses Wort Afar, das kann eben genauso gut Asche wie Staub heißen. Also auch das wäre für mich jetzt kein Argument, wo ich sage, das würde die Kremation jetzt irgendwie ausschließen. Es gibt auch Gründe für die Feuerbestattung. Die sind relativ schnell genannt, also gibt es nicht so furchtbar viele. Diese ganze geschichtliche Sache, die Sache mit der Auferstehung und sowas, das hat die Feuerbestattung natürlich alles nicht. Also da ist sie echt im Hintertreffen. Manche Leute sagen, gut, ich werde nicht langsam von Würmern zerfressen. Das ist für mich ein tröstlicher Gedanke. Ich persönlich denke mir, wenn ich tot bin, ist mir das wahrscheinlich auch egal, ob da jetzt Würmer kommen oder nicht. Manche sagen auch, die Würmer, die sind gar nicht so tief. Also, um ehrlich zu sein, das ist für mich eigentlich auch nicht wirklich relevant. Ich finde, das eigentlich, da gehört jetzt auch so ein roter Strich durch, den haben wir jetzt vergessen, aber das ist für mich eigentlich auch nicht wirklich ein Argument. Manche sagen, der Abschied fällt leichter. Also vorher habt ihr gehört, ist besser mit dem Sarg. Manche sagen, nee, das mit der Urne, da weiß ich irgendwie, jetzt ist es vorbei. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal vor so einem Sarg gestanden seid und euch überlegt habt, wenn der jetzt nicht wirklich tot ist da drin oder so. Und da ist für manche einfach, die sagen, okay, also in der Urne, jetzt ist auch wirklich rum, da gibt es jetzt kein Zurück mehr. Und jetzt weiß ich, jetzt ist es einfach vorbei. Aber das ist auch wieder eigentlich eine total subjektive Geschichte. Dann wird immer mal wieder das Wort Hygiene ins Feld geführt. Da kann man verschiedener Ansicht drüber sein. Es wird immer wieder gesagt, ja, wenn der Friedhof richtig angelegt ist, dann gibt es da auch keine hygienischen Probleme. Tatsache ist, dass schon Mitte des 18. Jahrhunderts es Verordnungen gab, die es verboten haben, Friedhöfe innerhalb bewohnter Ortschaften anzulegen. Also in Preußen vor allem war das, weil man da einfach Bedenken gehabt hat, vor allem als die hygienischen, das Wissen um die Hygiene dann einfach auch mehr wurde und man gemerkt hat, dass Leichen offensichtlich doch irgendwie nicht nur biblisch gesehen unrein sind, sondern dass da auch was Ungesundes davon ausgeht. Andere sagen jetzt wieder eben, wenn der Friedhof richtig angelegt ist, dann macht es keine Probleme. Auf der anderen Seite denke ich mir immer, wer von euch würde Wasser aus einem Brunnen trinken, was direkt neben dem Friedhof gezapft wird? Also von daher Also das ist schon was, wo ich sagen kann, okay, kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Manche sagen auch, es ist vom Platz her einfach in Großstädten gar nicht anders möglich, wenn du so ein Riesengrab hast im Vergleich zu einer kleinen Urne. Und in Großstädten, wo einfach der Platz nicht so übermäßig ist, weil einfach alles dicht besiedelt ist. Also da haben wir jetzt nicht wirklich Gedanken darüber gemacht, ob das ein richtiges Argument ist oder ob man solche Flächen nicht wirklich finden könnte und müsste. Lass uns zum wichtigsten Punkt überhaupt kommen, und ich denke, da machen wir uns nichts vor, das sind die Kosten. Schlicht und ergreifend, und der nächste Punkt wird auch nochmal wichtig sein. Ich zeige das mal ganz kurz, es gibt ja heute Internetportale, wo du sowas ganz einfach recherchieren kannst. Ich habe eingegeben, also ich möchte gerne die Kosten für einen Todesfall, der demnächst stattfinden wird, der wird in Ulm stattfinden und die Beerdigung ist in Ulm, und ich möchte gerne keine anonyme Bestattung, sondern eine Trauerfeier, und der Tote stirbt im Krankenhaus und jetzt will ich wissen, was das kostet. Und dann rechnen die das aus, und dann habe ich noch, da steht immer, Friedhof ist extra, und dann habe ich noch die Ulmer Friedhofsordnung angeguckt, habe die Preise für ein Grab noch und für eine Bestattung mit dazu gerechnet, das ist übrigens fast die Hälfte von dem, was ihr da seht, und bin dann eben auf diese Preise gekommen. 3.600 Euro für eine Erdbestattung und 2.200 für eine Feuerbestattung. Da ist der Sarg alles dabei. Ja gut, es gibt noch eine verschiedene Särge. Also du kannst schon einen Sarg haben, der diese Preisklasse deutlich überschreitet. Also ein Sarg für 5, 6, 7.000 Euro ist sicher kein Problem. Wenn du willst, sicher auch noch mehr. Aber ich habe einfach das Gleiche eingegeben, ein Standardsarg, Standardbeerdigung, also nichts Übermäßiges, was weiß ich. Da ist zurzeit, muss man einfach sagen, ein kräftiger Preiskampf im Gange, wo die Dinge billiger werden. Was ich nicht weiß, es könnte sein, dass der Grabstein noch extra kommt. Also da gehe ich mal davon aus, dass der nicht dabei ist. Und der Grabstein ist natürlich bei einem großen Grab deutlich teurer als bei einer kleinen Urne. Würde da nochmal extra kommen. Aber bloß, dass ihr mal seht, es ist definitiv eine Preisfrage. Ja. Ja. Typischerweise 30 Jahre in Ulm. Ja, das sind, ja, da gibt's, es gibt verschiedene, also es gibt auch verschiedene Gräber, wo nicht so dicht ist und wo es etwas dichter ist und so. Aber, sagen wir, in dieser Preis, ihr seht einfach, was mir wichtig ist, es sind ungefähr 1.500 Euro, die du sparst. Und was dazukommt, ist die Grabpflege. Also, ohne Grab ist einfach mini, wenn überhaupt. Da kommt vielleicht oben noch eine Platte drauf oder was, oder es wird in so einem Kolumbarium, also in einer Urnenwand, reingestellt, und da hast du einfach keine Pflege, während du ein Grab immer pflegen musst. Und da fallen jedes Jahr dann die auch Kosten an, die sind jetzt da noch nicht mitgerechnet. Und das ist, finde ich persönlich, vermutlich der Grund, weshalb diese Bestattungsform in letzter Zeit so auf dem Vormarsch ist. Ja. 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 Die kamen früher in ein sogenanntes Knochenhaus. Das ist eine gute Frage, was heute passiert. Weiß es jemand? Nee. Die wird, glaube ich, extra bestattet, aber nicht in dem Grab. Also die, ich glaube nicht, dass die entsorgt wird. Ja. Ja. Also, entdeckt, so nennt man das jetzt, okay. Also, wie gesagt, also ich weiß, dass es früher so war, dass man die Knochen nach einer gewissen Zeit eingesammelt hat. Also, es gibt Länder, in denen die Gräber ewig sind. Aber das ist in Deutschland schon von früherster Zeit nicht so gewesen. Das heißt, nach 10, 20, 30 Jahren, je nachdem, nach Friedhofsordnung auch, wird das Grab, man nennt es abgeräumt, dann kommen die Knochen, die man noch findet, raus. Und früher hat man die in ein sogenanntes Knochenhaus gebracht. Das war, als man mal sozusagen an die Lebenden gab es dieses Knochenhaus, ein Ossarium. Und heutzutage, also ich gehe davon aus, dass die Knochen eben irgendwo auf dem Friedhof eben auch, vermutlich in ein Loch, also die werden jedenfalls bestattet oder also ich glaube nicht, dass sie vernichtet werden. Gut, also da kommen wir jetzt in Bereiche, wo ich sage, da mag der Einzelne jetzt seine persönlichen Präferenzen haben. Also manche Leute wollen mit Blick auf den Sonnenaufgang beerdigt werden. Ich denke mir immer, hallo. Also ich sehe da nichts mehr, wenn ich tot bin. Aber gut, manchen Leuten ist das wichtig und ich möchte auch nicht drüber spotten. Aber wenn dir das wichtig ist, dass du nicht in den Massengrab kommst, dann ist vielleicht für dich wirklich die Urnenbestattung. Aber ja, also ich persönlich würde es jetzt nicht so schlimm finden, aber gut. Also das wollte ich einfach nochmal sagen. Die Urnenbestattung hat in meinen Augen eigentlich zwei, und das war im Übrigen auch ein Grund, weshalb zum Beispiel die Sozialdemokraten im 19. und im 20. Jahrhundert so vehement auch für die Feuerbestattung gekämpft haben, weil sie gesagt haben, die armen Leute können sich so eine große Beerdigung einfach nicht leisten. Und im Gegensatz zu den alten Römern, habe ich gesagt, da haben die Reichen sich die Feuerbestattung geleistet, die war irgendwie teurer. Anfang des 20. Jahrhunderts, und manche, weil jetzt vorher auch schon so erstaunte Zwischenrufe kamen über den Preis, also ein richtiges Begräbnis war früher schon richtig teuer. Da ging es natürlich auch darum, du kannst ja auch nicht den billigsten Sarg nehmen, weil, ja, war das der nicht wert und was weiß ich was. Und wenn du jetzt richtig arme Leute hast, die sich sowas einfach nicht leisten können, also so eine Beerdigung, die konnte dich dann schon in den finanziellen Ruin treiben, weshalb man dann irgendwann angefangen hat, sogenannte Sterbeversicherungen zu machen, wo man also zu Lebzeiten quasi was eingezahlt hat, damit im Todesfall wenigstens die Beerdigungskosten gedeckt waren. Und deswegen haben die Sozialdemokraten gesagt, Mensch, wenn wir da sparen können, dann sind wir doch für die Verbrennung hier, dass das überhaupt mal erlaubt wird und dass es auch gemacht wird. Und wie gesagt, Kosten- und Grabpflege ist in meinen Augen eigentlich das Vordringlichste, weshalb das heute so ist. Ich möchte mal ganz kurz Statistiken zeigen, wie viele Verbrennungen es gab, deutschlandweit. Also es gibt extrem große regionale Unterschiede, das kann ich jetzt schon sagen. Das sind jetzt deutschlandweite Zahlen vom Verband der deutschen Bestatter, wenn ich es richtig weiß. 1981 gab es 81% Erdbestattungen und 19% Feuerbestattungen. 1991 73-27. 2009 58-42. 2013 50-50. In Berlin werden, wenn ich es richtig mitbekommen habe, heutzutage 80% der Menschen kremiert. Es gibt auch länderweite Unterschiede. Die höchste Rate in Europa haben wir in Großbritannien mit 75%. Das sind allerdings Zahlen von 1998. Ich habe leider keine vergleichbaren Werte von allem gefunden. Aber das sehen wir einfach, dass es da große Unterschiede gibt. In der Schweiz 55%, das ist inzwischen deutlich höher. Soweit ich weiß, liegt man in der Schweiz inzwischen auch bei 3/4. Deutschland, habt ihr vorher gesehen, sind wir inzwischen bei 50%. Und Italien hat einen aktuellen Wert, wenn ich es richtig weiß, von über 10%. Italien ist ja traditionell katholisch. Und bei denen setzt sich das so langsam erst durch, dass die Leute sich trauen, das zu tun, was man über Jahrzehnte und Jahrhunderte nicht tun durfte. Von daher, in Italien wird damit gerechnet, aber dass man in den nächsten 10 Jahren auf 30-40% kommt. Also das ist so die moderne Geschichte. Und jetzt haben wir uns viel darüber unterhalten, ja, warum und wie und was. Lasst uns mal noch anschauen, wie Beerdigungen denn stattgefunden haben im Alten Testament. Also ich habe vorher schon gesagt, Juden, auch im Alten Testament, es gab es eigentlich nicht, dass jemand verbrannt worden ist, wir werden das gleich noch sehen. Man hat die Leute beerdigt in Höhlen, 1. Mose 23,19, da hat der Abraham eine Höhle gekauft für sich und seine Frau zur Beerdigung. Man hat sie beerdigt unter Bäumen, 1. Mose 35,8 und 1. Samuel 31,13. Das ist was heute ja wieder im Kommen ist, im Friedwald, wobei bei uns ist es dann, dass die Asche quasi unter den Wurzeln eines Baumes beerdigt wird, damit die Asche sozusagen in den Baum aufgenommen wird und dann in den Kreislauf wieder reinkommt und so. So habe ich das jedenfalls gelesen. Das ist wohl der Hintergrund vom Friedwald. Oder man hat die Menschen auf dem Feld beigesetzt, Josua 24, 30 und 32. Aber ganz, ganz häufig eben in Familiengräbern. Komme ich gleich nochmal drauf. Richter 16, 31, 2. Samuel 2, 32 und 21, 14. wo es auch immer wieder heißt, und er würde versammelt zu seinen Vätern oder er würde begraben bei seinen Vätern oder irgendwie sowas. Und es gab eigentlich hauptsächlich zwei Dinge, die in Israel als Schande angesehen wurden, was die Beerdigung angeht. Nämlich das erste ist, dass jemand nicht im Familiengrab beerdigt wurde. Das war für einen Juden eine ganz, ganz schwierige Geschichte, wenn er im Tode nicht mit seinen Vorfahren vereinigt war. Also das war zum Teil auch eine Strafe, die Gott angedroht hat. In Jesaja 14, 18 bis 20 lesen wir zum Beispiel, alle Könige der Völker ruhen in Ehren, jeder in seinem Grab. Also das ist jetzt eigentlich der zweite Punkt, ich zeige euch den gleich, nämlich gar nicht beerdigt zu werden, das war eigentlich noch eine größere Schande. Und das ist diese Verse hier, alle Könige der Völker ruhen in Ehren, jeder in seinem Grab, du aber wurdest hingeworfen ohne Begräbnis, wie ein verachteter Bastard, mit Erschlagenen bist du bedeckt, die vom Schwert durchbohrt sind, wie ein zertretener Leichnam. Mit denen, die in steinerne Grüfte hinabstiegen, bist du nicht vereint im Grab. Also es sind so beide Gedanken eigentlich so beieinander. Das war für die Juden einfach ein schrecklicher Gedanke und das hat Gott den Menschen angedroht, die quasi gegen ihn gefrevelt haben, wo er gesagt hat, ich werde dich auch damit bestrafen, dass du eben nach deinem Tode nicht bei deiner Familie beerdigt wirst oder zum Teil eben auch an der freien Luft liegen bleibst, wo die Vögel sich dann über deinen Leichnam hermachen. Also das war für einen Juden damals einfach ein ganz, ganz schrecklicher Gedanke. Im Neuen Testament sehen wir dann eigentlich keinen großen Unterschied. Wir sehen, dass das von der Art und Weise eigentlich beibehalten wurde. In Apostelgeschichte 5, Vers 6 lesen wir, dass am selben Tag noch beerdigt wurde, mit der Geschichte von Ananias und Sapphira. Also der ist quasi tot umgefallen. Dann sind die jungen Leute, es war eine Arbeit von der Jugend offensichtlich, die haben den in ein Leichentuch eingewickelt, haben ihn rausgetragen, haben ein Loch gegraben. Also da ist jetzt auch nicht die ganze Gemeinde irgendwie dann jetzt zur Beerdigung gegangen, sondern die waren da irgendwie noch beieinander. Und dann heißt es, und als sie gerade zurückkamen, ihn zu beerdigen, da war seine Frau gerade da und auch gestorben dann, wer die Geschichte kennt. Und dann haben sie dann gleich zu ihrem Mann gepackt. Also wir sehen, das ist damals ganz, ganz schnell gegangen, hat natürlich auch mit den Temperaturen zu tun. Aber da sehen wir, dass das im Neuen Testament eben ganz, ganz schnell ging. Dann, was man im Neuen Testament noch sagen kann, ist, dass Jesus in einer Gruft im Felsen beigesetzt wurde. Das war definitiv eine Beerdigung für einen Reichen. Also sowas konnte sich ein normaler Israelit natürlich nicht leisten. Ein Grab, was aus dem Felsen gehauen war, ist natürlich wahnsinnig viel Arbeit. Von daher sehr teuer. Der normale Jude wurde eben auf der Erde mit Steinhügel oder irgendwie sowas beigesetzt. Oder in einer natürlichen Höhle oder sowas. Wer es sich leisten konnte, wurde einbalsamiert. Das haben sie wahrscheinlich von den Ägyptern übernommen, aber sicher bei den Ärmeren auch nicht gemacht worden. So, und jetzt ist die Frage, was finden wir eigentlich zum Thema Feuerbestattung in der Bibel? Und da werden ganz, ganz viele Stellen angeführt, vor allem von denjenigen, die die Feuerbestattung ablehnen. Und die sagen, also Feuerbestattung, das ist in der Bibel was ganz Schreckliches und das dürfen wir auf gar keinen Fall machen. Und ich habe mir wirklich Mühe gemacht, jede einzelne Bibelstelle, die da irgendwie in Frage kommt, mir anzuschauen. Und ich würde euch die gerne präsentieren. Also nicht jede Bibelstelle, sondern ja, ich habe das so ein bisschen nach Arten zusammengefasst. Ihr werdet das gleich sehen. Eine der wichtigsten, die angeführt wird, ist Amos 2, Vers 1. Da lesen wir, so spricht der Herr, wegen 3 und wegen 4 Übertretungen von Moab werde ich es nicht abwenden, weil sie die Gebeine des Königs von Edom zu Kalk verbrannt haben. Also da geht es um ein Gericht über Moab, wo Gott sagt, also ich werde euch bestrafen, unter anderem, weil ihr die Gebeine des Königs von Edom zu Kalk verbrannt habt. Und da wird gesagt, da seht ihr, wie schlimm für Gott Feuerbestattung ist. Aber wenn ihr die Bibelstelle genau lest, dann fällt euch vielleicht was auf. Was haben sie gemacht? Ja, das mit dem Kalk ist die eine Sache, also das heißt einfach Pulver in meinen Augen, aber was haben sie verbrannt? Die Gebeine. Also das war keine Feuerbestattung, sondern sie haben den Leichnam exhumiert, in Anführungszeichen, und haben seine Gebeine anschließend verbrannt, um ihm quasi zu schänden. Also das findest du in anderen Stellen auch noch, das haben Propheten im Übrigen, haben genau dasselbe gemacht. Die haben Gebeine von falschen Propheten ausgegraben und haben die verbrannt als Zeichen der Schande, als Zeichen des Gerichtes. Also allein die Tatsache, dass man Knochen verbrennt, ist nicht das, was Gott ärgert. Wie gesagt, es gab Propheten Gottes, die im Auftrag Gottes genau dasselbe gemacht haben. Also das Problem ist nicht die Verbrennung von Knochen an sich. Und ich weiß auch nicht, also ich habe einiges darüber nachgelesen, bin nicht ganz dahinter gekommen, er sagt da nichts dazu, warum Gott ausgerechnet dieser König von Edom so am Herzen lag. Also die Edomiter waren Feinde von Israel, das war eine andere Nation. Ich habe nicht herausgefunden, was da dran jetzt so schlimm war, aber es ging offensichtlich um die Verunehrung eines Toten. Und das Problem war nicht, dass die hier eine Kremation vorgenommen haben, also eine Feuerbestattung, sondern das Problem war, dass sie die Totenruhe von einem König gestört haben. Also, hier handelt es sich um eine nachträgliche Grabschändung und was Ähnliches, wie gesagt, haben wir in 2. König 23, Vers 16. Korrigier mich, war kein Prophet, war der König Josia, also ein gerechter König, der hat, ich lese es euch einfach kurz vor, und als Josia sich umwandte und die Gräber sah, die dort in dem Berg waren, da sandte er hin und ließ die Gebeine aus den Gräbern holen, verbrannte sie auf dem Altar und machte ihn auf diese Weise unrein nach dem Wort des Herrn, das der Mann Gottes ausgerufen hatte, der diese Dinge damals ausrief. Also der König Josia war ein guter König, der den Glauben an Gott Israels wiederhergestellt hat. Und er hat jetzt die Gebeine quasi von diesen falschen Propheten aus den Gräbern holen lassen und hat ihre eigenen Götzenaltäre quasi entweiht, dadurch, dass er diese Knochen auf diesen Altären verbrennen hat lassen. Was im Übrigen nicht so ganz einfach gewesen ist, weil Knochen erst ab über 1000 Grad überhaupt sich zersetzen. Also da müssen sie schon ordentliches Feuer gemacht haben. Also wir haben hier keine Kremation, keine Feuerbestattung, sondern eine nachträgliche Grabschändung. Dann kommt die nächste Bibelstelle, 3. Mose 20, Vers 14. Heiratet einer eine Frau und ihre Mutter, so ist das Blutschande. Ihn und die beiden Frauen soll man verbrennen, damit es keine Blutschande unter euch gibt. Ja, also über die Gesetzesvorschrift, da möchte ich jetzt noch nicht so viel sagen. Aber da wird auch gesagt, da wird also die Kremation als Strafe sozusagen angesehen. Aber das war keine Kremation. Das war das, was die katholische Kirche mit den Ketzern auch gemacht hat. Die haben die lebendig verbrannt. Das war eine Todesstrafe. Also Verbrennung als Todesstrafe. Also haben wir hier eigentlich auch keine Bestattung, eine Feuerbestattung, wie wir heute sagen würden, sondern wir haben Verbrennung als Todesstrafe. Ist also auch nicht das, nach was wir heute suchen. Dann gibt es hier 2. Chronik 16, 14. Das wird von den Befürwortern der Kremation gerne ins Feld geführt. 2. Chronik 16, 14 steht, man setzte ihn bei in seiner Grabstätte, die er sich in der Davidstadt angelegt hatte. Man legte ihn auf ein Lager, das mit Balsam und allerlei kunstvoll zubereiteten Salben ausgestattet war und zündete zu seiner Ehre ein gewaltiges Feuer an. Also auch das war keine Feuerbestattung, sondern man hat ihn beerdigt mit Balsam und was weiß ich was alles und hat ein, also kein Freudenfeuer, aber halt ein Gedenkfeuer oder was weiß ich was daneben gemacht. Keine Feuerbestattung, sondern ein sogenanntes Totenfeuer. Dann haben wir 2. Könige 17, 17. Ihre Söhne und Töchter ließen sie durch das Feuer gehen, trieben Wahrsagerei und Zauberei und gaben sich dazu her, was dem Herrn missfiel, um ihn zu erzürnen. Also, die Heiden haben euch ihre Söhne und Töchter durchs Feuer gehen lassen. Auch das geht nicht um Feuerbestattung, da geht es um Menschenopfer. Also, das ist auch wieder was. Ich meine, natürlich ist es scheußlich, und vielleicht hat man sie vorher umgebracht oder vielleicht hat man sie lebendig da drauf gelegt. Man könnte jetzt auch ganz böse sein und an den Abraham denken. Wie auch immer. Aber auch das ist keine Feuerbestattung, sondern da geht es um Menschenopfer. Ist also auch nicht, was wir suchen. Bleibt noch eine einzige Stelle. 1. Samuel 31, Vers 10 bis 13. Das ist nach dem Tode Sauls. Der ist jetzt von den Feinden quasi, der Leichnam gefangen genommen worden sozusagen. Und da heißt es, die Rüstung Sauls legten sie im Astarte-Tempel nieder, seinen Leichnam aber hefteten sie an die Mauer von Bethshean. Als die Einwohner von Jabesh-Gilead hörten, was die Philister mit Saul gemacht hatten, brachen alle kriegstüchtigen Männer auf, marschierten die ganze Nacht hindurch und nahmen die Leiche Sauls und die Leichen seiner Söhne von der Mauer von Bethshean ab. Sie brachten sie nach Jabesh und verbrannten sie dort. Dann nahmen sie die Gebeine, begruben sie unter der Tamariske von Jabesh und fasteten 7 Tage lang. Also wenn du willst, ist das die erste und auch die einzige Bibelstelle, die wir finden, wo es wirklich um eine Feuerbestattung geht, wobei das auch nicht so eine Feuerbestattung ist, wie wir es heute haben, denn die haben die Knochen anschließend beerdigt. Ja, das mag sein, wobei man das sicher auch konnte, aber denen ging es nicht um eine Feuerbestattung. Damit kann man auch die Feuerbestattung nicht rechtfertigen, sondern was hier eigentlich passiert ist, ist, dass sie den Leichnam vom Saul quasi von dieser Schande befreien wollten, dass der da wahrscheinlich verstümmelt wurde und hier zur Schau gestellt wurde. Und damit es einfach niemand sehen konnte, haben sie den Körper verbrannt. Also man muss einfach wissen, man hat die Könige ja früher nicht so wie bei uns beerdigt, Erde drauf und fertig, sondern die waren ja in irgendeiner Art Mausoleum oder sowas drin, einbalsamiert oder so. Das heißt, diese Könige waren ja auch, oder man hätte sie irgendwie auch sehen können, und um das einfach zu verhindern, dass man diesen, wobei ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob sie, ich glaube, sogar den Kopf noch irgendwie abgetrennt haben oder was, also um einfach zu verhindern, dass der entstellte Leichnam Sauls quasi da noch irgendwie zur Schau gestellt wird, haben sie ihn verbrannt und haben anschließend die Knochen beerdigt. Also auch das ist streng genommen eigentlich noch nicht mal eine Feuerbestattung, aber wenn wir so wollen, ist das eigentlich so die einzige Stelle, wo es überhaupt um Feuerbestattung geht in der ganzen Bibel. Und jetzt bin ich eigentlich auch schon fast am Ende. Wenn ich jetzt den biblischen Befund bewerten muss und sagen muss, was steht denn in der Bibel eigentlich drin, dann muss ich sagen, also ich würde mit der Bibelstelle jetzt erstmal anfangen, Jesus aber spricht zu ihm, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Also wenn Jesus was zum Thema Beerdigung gesagt hat, dann höchstens nimm die Beerdigung nicht so wichtig. Also das wäre vielleicht nur das Einzige, wo ich sagen würde, da habe ich eine Aussage Jesu dazu. Offensichtlich war Jesus das Leben sehr viel wichtiger als die Beerdigung. Aber das mal dahingestellt zu lassen. Feuer ist in der Bibel ein Bild für Gericht. Das ist richtig, wird auch immer wieder betont. Aber es ist auch ein Bild für Läuterung, also Gold, was im Feuer geläutert ist oder irgend sowas. Und es ist ein Bild für die Gegenwart Gottes. Also denkt an Sinai, wo Mose an diesem brennenden Dornbusch steht. Also Feuer muss nicht immer Gericht sein, es ist sehr oft Gericht, aber kann eben auch andere Dinge bedeuten. Nirgends in der Bibel wird eine bestimmte Bestattungsform vorgeschrieben oder verboten. Also ich bin jedenfalls auf keine Bibelstelle gestoßen. Wenn jemand eine hat, höre ich mir das gerne an oder gucke mir das gerne an. Aber in der Bibel wird weder gesagt, ihr sollt eure Toten beerdigen, also was wir sehen ist, dass sie beerdigt wurden, aber nicht auf Gebot Gottes hin, sondern man hat es so gemacht. Jetzt kann ich noch nicht sagen, okay, wenn Gott da was dagegen gehabt hätte oder wenn es anders besser geworden wäre, dann hätte er sicher was gesagt. Das ist richtig, ich habe immer gesagt, wir müssen hören, was die Bibel sagt, wir müssen auch hören, was sie nicht sagt. Das sagt uns auch was. So, das heißt, die Erdbestattung ist auf jeden Fall schon mal nicht falsch. Also das kann man als Christ auf jeden Fall machen, da ist auf gar keinen Fall was falsch dran. Aber es wird auch nirgends gesagt, das ist die einzig mögliche Bestattungsform. Es wird über alles Mögliche, über die Sünden der Völker in deren Land die Israeliten eingezogen sind, wird ganz viel gesagt, was die alles gemacht haben, dass sie Menschenopfer gebracht haben, dass sie Götzen angebetet haben, dass sie, ich weiß nicht was, alles angestellt haben, wo Gott immer wieder sagt, tut diese Sünden nicht. Hätte er auch sagen können, und die verbrennen ihre Toten, macht es auf gar keinen Fall. Hat er nicht gemacht. Kann man jetzt sagen, hat er nicht brauchen, weil das war für die Juden eh klar, dass sie es nicht machen. Aber es steht eben auch nirgends in der Bibel drin, dass man es nicht darf. Was in der Bibel aber ganz, ganz stark drinsteht, ist, dass Bestattung ein Ausdruck der Würde des Menschen ist. Also es ist wichtig, dass wir Tote bestatten. Und es soll auch ein würdiger und ein würdevoller Abschied sein. Und deswegen würde ich sagen, für welche Bestattungsform wir uns nun auch letztendlich entscheiden, wichtig ist für mich, dass es in einer würdigen Art und Weise geschieht. Und das findet ihr im Übrigen auch in den Publikationen der großen Kirchen zu dem Thema, dass die Grabstätte als Ort der Erinnerung gedacht ist. Also beide großen Kirchen halten gar nichts von anonymen Gräbern. Und das muss ich sagen, also das war es, mit dem ich noch kämpfe, weil ich persönlich, wie soll ich das formulieren, mir gibt es eigentlich gar nichts, an einem Grab zu stehen. Mich an denjenigen zu erinnern oder so, da brauche ich kein Grab dazu. Für mich persönlich ist es nicht wichtig, an einem Grab zu stehen, um irgendwie an den Verstorbenen zu denken. Aber es ist offensichtlich was, deswegen hat man das ja auch über die Jahrhunderte immer wieder gemacht, wo Leute einfach Abschied nehmen und wo Trauerarbeit geleistet wird. Vielleicht ist es anders, wenn ich mal jemanden verliere, der mir so nahe steht, dass ich das vielleicht brauche oder so. Aber das ist was, wo ich denke, ein anonymes Grab, ja, also das gibt, soweit ich weiß, gibt es das eigentlich auch bloß bei Urnengräbern. Ich weiß gar nicht, ob es anonyme Erdgräber auch gibt. Aber das ist was, wo ich jedenfalls jetzt so weitergeben kann. In der Bibel haben die Leute immer gewusst, wo die Leute beerdigt waren. Also das ist das Grab vom Abraham, das ist das Grab vom David und so weiter und so fort. Eine anonyme Bestattung war eigentlich eher unüblich, soweit ich das sehen kann. Wobei das kann sein, dass es bei den ärmeren Leuten auch anders gewesen ist. Da sagt die Bibel gar nicht so furchtbar viel dazu. Das ist das, was ich jetzt einfach sagen würde, wenn wir nur die Bibel betrachten, würde ich jetzt sagen, das sind die einzigen Aussagen, die ich dazu treffen kann. Mein persönliches Fazit. Erdbestattung ist nicht spezifisch christlich. Das muss man einfach auch festhalten. Manche Leute sagen, ja, Erdbestattung ist vorzuziehen, weil Feuerbestattung heidnisch ist. Und das ist beides falsch. Also Erdbestattung ist nicht spezifisch christlich. Es gibt viele heidnische Völker, die ihre Toten bestatten. Feuerbestattung ist nicht spezifisch heidnisch. Also allein die Tatsache, dass der Tote verbrannt wird, ist kein Ausdruck von einem heidnischen Ritual, genauso wenig wie die Erdbestattung spezifisch christlich ist. Die Beerdigung ist symbolisch sicher passender, das habe ich vorher schon gesagt. Also das ist für mich eigentlich unbestreitbar, dass eine Beerdigung eines ganzen Körpers die Symbolik der Auferstehung besser zum Ausdruck bringt, als die Beerdigung einer Urne. Aber, und das muss ich einfach auch sagen, es gibt für mich keine zwingenden biblischen Gründe, die Kremation abzulehnen. Man kann sagen, ich finde es besser, sich zu beerdigen, das passt irgendwie besser, es ist, die Symbolik ist irgendwie besser und man hat es über Jahrhunderte gemacht und ich möchte auch nicht, das ist ein Punkt, den ich nicht aufgeschrieben habe, aber das ist was man immer bedenken sollte, wie wird es interpretiert von anderen. Und wer eine starke Meinung zu dem Thema hat, sollte das vor seinem Tod schriftlich fixieren. Also wenn du der Meinung bist, für mich kommt auf gar keinen Fall eine Feuerbestattung in Frage. Wolfgang, du kannst mir da erzählen, was du willst. Für mich ist es einfach ein Christen vollkommen undenkbar. Das respektiere ich, da habe ich überhaupt kein Problem damit. Aber dann solltest du das auch schriftlich festhalten, dass man später sich auch wirklich an deinen Willen hält. Und da würde ich sagen, bitte nicht im Testament, weil das Testament wird im Normalfall erst nach der Beerdigung aufgemacht. Also das heißt, man bräuchte dann eine christliche Patientenverfügung oder irgend sowas in der Form, wo man sowas festhält. Das wäre sicher sowieso wichtig, das wird man vielleicht an einem anderen Abend nochmal machen. Und lass mich mit diesem Punkt abschließen, unsere Auferstehung und unser Heil hängen nicht von der Bestattungsform ab. Also das haben wir das letzte Mal schon besprochen, wo es um Organspende ging und das ist mir einfach wichtig nochmal zu betonen. Wir hatten in Ulm so einen Fall, war eine alte Schwester vom alten Schlag, sage ich jetzt mal, die war also zu 100% gegen Urnenbestattung. Aber, ich weiß nicht, ob die schriftlich was gemacht hat, aber ihre Verwandten haben jedenfalls beschlossen, dass sie verbrannt wird. So, und wir haben die Beerdigung trotzdem gemacht, aber die gute Frau hat jetzt keine Nachteile deswegen. Also die wird genauso auferweckt am jüngsten Tag, bloß weil ihre Verwandten sie jetzt haben kremieren lassen, hat sie keine Nachteile. Es ist vollkommen egal, in wie viele Teile dein Körper zerfallen ist. Die Leute, die am 11. September in den Twin Towers gestorben sind und von denen was weiß ich, vielleicht überhaupt nichts mehr übrig war oder sonst was, die werden am jüngsten Tag genauso auferstehen, wie diejenigen, die als Urne oder im Sarg beigesetzt wurden. Das ist für Gott nicht das Problem. Und ich bin auch nicht der Meinung, wenn du dich jetzt willentlich verbrennen lässt, dass Gott sagt, also du hast dich zwar zu Lebzeiten für Jesus entschieden, aber deine Beerdigung, also das geht gar nicht, du kommst hier in den Himmel nicht rein. Das ist auch was, wo ich sagen würde, also das kann ich in meiner Bibel von der Rechtfertigungslehre nicht finden. Also unsere Auferstehung und unser Heil hängen nicht von der Bestattungsform ab. So, es ist doch länger geworden. Habt ihr noch Fragen? Habe ich irgendwas vergessen? Ein Argument außer Acht gelassen? Oder sagt ihr, wir sind bedient?